Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Europa, diesem Kontinent, dessen Länder sich schwer tun, an einem Strang zu ziehen, hat der niederländische Schriftsteller und Radiojournalist Matthijs Deen ein Buch gewidmet. Frucht vieler Reisen und ausgiebiger Recherchen. Über alte Wege, eine Reise durch die Geschichte Europas, so der Titel. Das Besondere an diesem Buch, Matthijs Deen, widmet sich hier den früheren Wegen und den heutigen transnationalen Verbindungsstraßen Europas und erzählt von Menschen, die auf ihnen aus unterschiedlichen Gründen unterwegs waren. Zu Beginn unseres Gesprächs sagte der 1962 in Hengelo geborene Autor, was ihn zu diesem Buch inspirierte.
Die Quelle meiner Idee, über die Straße zu schreiben, kommt von einer Erinnerung an etwas, was mein Vater gesagt hat. Der stille Mann am Steuer seines ersten Autos, das war eine Ente. Auf dem Weg zu meiner Großernte, dass die Straße, auf der wir fuhren, keine normale Straße war, sondern die E8, die Europastraße 8 von London nach Moskau. Und das fand ich sehr speziell, dass eine normale Reise eigentlich, ohne dass ich das wusste, eine ganz besondere Reise war, Teil einer größeren Geschichte. Ich war noch ein Kind, viel später hörte ich Lieder über Route 66, Highway 61, ich las The Grapes of Wrath und ich entdeckte, dass die transkontinentale Straße in Amerika, das ist eine Quelle der Literatur und Lieder, warum haben wir nicht so etwas in Europa? Get your kicks on the E8, das ist lächerlich, aber warum? Und deswegen habe ich versucht, ein Buch über die Menschen zu schreiben, die durch Europa gereist sind, mit der Absicht, Europa ein bisschen kennenzulernen.
Sie haben in Ihrem Buch eine etwas eigenwillige Form gewählt, um jetzt mal darauf zu kommen. Eigene Reiseerfahrungen über transnationale Verbindungsstraßen werden angedeutet. Das haben Sie jetzt am Anfang schon geschildert. Sie treten aber zurück gegenüber den Schicksalen von weitgehend unbekannten Menschen, deren Lebens- und Reisewege Sie, soweit es wenigstens geht, recherchiert haben, aber auch fiktional angereichert haben. Warum diese Erzählweise, dieses Gemisch sozusagen aus historischen Fakten und dann wiederum dieses erzählerisch-fiktionale?
Na, zuerst, ich erzähle einfach gerne Geschichten. Und ich finde es angenehm, über unbekannte Menschen zu schreiben, um den Kanon zu verlassen. Das gibt mir mehr Freiheit, aber was noch wichtiger ist, ich denke, die Leute, über die ich schreibe, haben keine Reputation, die den Blick des Lesers beeinflusst, sodass das Reisen selbst in den Vordergrund tritt. Ein Beispiel. Als ich nach einem Jahr und einem Protagonisten für das Pilgerkapitel suchte, besuchte ich einen Mittelalterprofessor und er sagte, ich sollte 1027 werden. Weil Konrad II. Genau in diesem Jahr in Rom gekrönt wurde und Knut der Große war dabei und Rudolf aus Burgund und Odilo aus Cluny und Pelgrim aus Köln und so weiter. Aber hätte ich das getan, dann war es viel schwieriger gewesen, um zu erzählen, wie es war, um zu reisen. Dann war es wieder eine politische Geschichte geworden mit einflussreichen Männern. Ich fand es viel interessanter, mich für 1025 und 1026 zu entscheiden. Und das heißt auch, dass ich, wie Sie sagen, das fiktional Dingen zufügen musste. Eine Geschichte über eine Frau mit einem typischen Problem der ersten Christen, nämlich die Frage, ob ihre Vorfahren auch im Himmel kommen. Die politischen Spannungen, die sind spürbar. Konrad sieht am Rhein vorbei, das ist schön, aber es bleibt eine Geschichte über Pilger, über die Verbindung zwischen Norden und Süden, über Römerstraße im Niedergang, über die Gefahren der Berge, über die Motivation, über das große, und das ist sehr wichtig, große geteilte Ideal, das Reisen möglich machte. Deswegen erzähle ich gerne über, was man vielleicht vergessene Geschichte nennen kann.
Wenn wir das mal so zusammenfassen wollen, dann geht es ja in Ihrem Buch um Menschen, die in Bewegung sind, die reisen. Aber Reisen ist jetzt erstmal ein Begriff, den man etwas in Frage stellen muss. Also, sie sind in Bewegung, weil sie flüchten oder auch weil sie Krieg führen müssen, weil sie auf der Suche sind nach einer neuen, gesicherten Existenz oder sie sind unterwegs als Remigranten, die zurück wollen in ihre Heimat. Diese Figuren kommen ja alle bei Ihnen vor. In früheren Zeiten sind sie unterwegs, weil sie auf Wegen und Straßen warten auf Menschen, die sie ausrauben können. Und sie haben eben schon von den Pilgern gesprochen. oder Anfang des 20. Jahrhunderts die Rennstrecken, die quer durch Europa gingen, wo sich die Rennfahrer dem Rausch der Geschwindigkeit hingegeben haben. Das alles kommt bei Ihnen vor, das sind alles Menschen in Bewegung. Was sagen uns diese Beispiele aus über diesen Kontinent oder was macht diesen Kontinent in der Hinsicht so einzigartig?
Dass die Menschen hier schon immer gereist sind, ist nicht einzigartig für unseren Kontinent. Aber deshalb ist es nicht weniger wahr. Weil dass jede Familiengeschichte eine Reisegeschichte wird, wenn man weit genug zurückgeht. Das gilt für alle Menschen außerhalb Afrika und auf unsere eigene Weise auch für uns. Aber mehr typisch für Europa ist, glaube ich, dass wir auf einer Halbinsel wohnen. Ein Endpunkt, ein Cul-de-sac. Ein Sackgasse?
Eine Sackgasse.
Ist das ein Wort? Auf der sich die Menschen nicht entziehen können?
Ja.
Ich hatte mir das noch nie realisiert. Schon die allerersten Menschen, die Europa kolonisiert haben, haben das erfahren. Menschen konnten sich hier nicht vermeiden. Früher oder später trafen sie sich. Und was denn? Viele verschiedene Gruppen haben hier Heimat gefunden und es ist wichtig, gut mit ihren Nachbarn auszukommen. Reisen in Europa bedeutet sehr bald, dass sie am Hof des Nachbarn ankommen. Und das endet nur gut, wenn es ein Verständnis oder höheres Ideal gibt, das sie mit diesen Nachbarn teilen.
Wie wir beide wissen und alle wissen, Verkehrswege sind sensible Adern und ihre Nutzung war immer irgendwie zwiespältig. Ja? Einerseits stehen sie im Dienst von Völkerfreundschaft und Handel, andererseits ermöglichen sie Ausbeutung und Kriegsführung. Und ich würde sagen, in der historischen Bilanz überwiegt wohl die negative Seite. Wir müssen uns bloß erinnern an Hitlers Autobahn oder zum Beispiel auch Irland, die Niederlande als Kolonialmacht, die ja auch Wege benutzt hat für den Handel beziehungsweise auch für die Ausbeutung anderer Völker. Und auch heute wieder werden Verbindungswege dicht gemacht, muss man sagen. Auch da ist eine Ambivalenz. Viel Freiheit war uns bislang beschert, aber Verbindungswege werden wieder dicht gemacht, um flüchtenden Menschen die Einreise zu verwehren. Das sozusagen steckt in dem Begriff die Festung Europa. Warum haben Sie eigentlich dazu kein Beispiel gebracht? Das wäre doch sehr naheliegend.
Es ist nicht leicht zu argumentieren, warum man etwas nicht getan hat. Ich wollte eigentlich kein politisches Buch schreiben, glaube ich, am Anfang. Aber weil ich unterwegs für dieses Buch ganze Menge Flüchtlinge gesehen habe, in Marokko, bei der Grenze zwischen Ungarn und Serbien, Calais, das hat mich doch sehr beeindruckt. Und ich wollte vielleicht zeigen, dass Flüchtlinge auf die europäische Straße zeitlos sind. Ohne Vorherstellung zu beziehen und Menschen anzuziehen oder abzustoßen mit Festung Europa. Dass Menschen versuchen, andere Menschen fernzuhalten, das erzählen verschiedene Kapitel meines Buches. Ohne die Gegenwart explizit zu nennen. Die Geschichte der Kimbren, die Geschichte des jüdischen Jakob Barocas, der im 17. Jahrhundert aus Spanien geflohen ist. Und ich hoffe, dass in der Geschichte meines marokkanischen Freundes, der nach Afrika zurückgekehrt ist, dass ich haben zeigen können, was unser Kontinent mit den Menschenwürde der Migranten und der Hinterbliebenen tun kann.
Das heißt, dass die Geschichte sich in der Hinsicht doch immer wiederholt hat?
Ja, dass es zeitlos ist, dass es zu Europa gehört und vielleicht zu Menschen im Allgemeinen.
Sie haben mir gerade signalisiert, dass Sie kein politisches Buch geschrieben haben. Trotzdem fasse ich jetzt nochmal nach. Sie haben in Ihrem Buch einen großen historischen Bogen geschlagen. Das haben wir schon am Anfang gesagt. Und wenn Sie jetzt wenige Tage vor der Europawahl, die bereits als Schicksalswahl bezeichnet wird, auf dieses fragile Gebilde EU schauen, welche Gedanken bewegen Sie da?
Ja, dass es vielleicht doch nicht so fragil ist. Ich glaube, wir leben hier eng zusammen auf der Hauptinsel. Wir sind die Erben einer Geschichte mit einer enormen Menge an Zerstörung und Elend, aber mindestens ebenso viele Idealen, Kunst, Spaß, Erfindungen, Geschichten. Und ich glaube, was Europa braucht, um mal eine holländische Metapher anzuwenden, über Wasser zu bleiben, das ist eine Geschichte, die wir glauben können, die klar macht, was uns verbindet, ein so reiches Erbe, auf das wir stolz sein sollten und dass wir einander brauchen, um dieses Erbe auch in Zukunft zu sichern. Und es gibt noch was, ich glaube, die Generation meiner Tochter kennt die Rest der Welt besser als Europa. Die geht nicht auf Interrail, die reist mit dem Flugzeug nach Amerika oder Asien. Auch für sie schreibe ich die Geschichte über Europa, über alte Wege und die Menschen, die darüber gereist sind, weil ich nicht nur mein Land, aber auch mein Kontinent so wie sagt man das, Liebe?
Der niederländische Schriftsteller Matthijs Deen und sein Buch Über alte Wege, eine Reise durch die Geschichte Europas, erschienen in der Übersetzung von Andreas Ecke im Dumont Verlag, 416 Seiten, 24 €.